Ja, guten Morgen. Es war so, wir waren vor 6, 7 Jahren auf einer Gemeindefreizeit, das war in der Steiermark. Ich weiß nicht mehr, wie der Ort geheißen hat. Aber was sich bei mir so eingebrannt hat, das war dieser Erzberg. Für mich war das so ein schönes geistliches Bild, wenn man so irgendwie am Suchen ist oder ein junger Christ ist, ist man ganz unten und hat viele Fragen und dann geht's rauf, eine Stufe, das ist immer Überwindung, das ist vielleicht was Neues, das ist irgendwie seine gewohnten Sicherheiten, seine Krücken, seine Stöcke wegzugeben, sagen, okay, Jesus, ich vertraue dir und schau, ob das wirklich hält. Man kommt eine Stufe weiter und so ist das irgendwo das Leben eines Christen. Und wenn man dann auf der Straße mit Jesus angesprochen wird, weil du schon so strahlst, dann bist du ziemlich oben. Aber worum es überhaupt nicht geht, ist so irgendwie jetzt das Konkurrenzdenken. Der 2 Reihe von mir, der war letzte Mal nicht im Gottesdienst, außerdem hat er einen Vollbart, der ist unter mir, da kann ich runterschauen. Und dann, weiß nicht, eine Rosmarie, die ganz viel betet, die den Leuten hilft, die auch auf unseren Elia schaut, die ist schon ziemlich weit oben. Ich meine, sie ist auch schon länger auf der Welt und hat mehr Zeit zum Wachsen gehabt. Aber was ich irgendwie denke ist, ihr kennt vielleicht viele die Geschichte auch, wo im Himmel diskutiert wird, dass irgendwo ein Gemeindemitglied, das brav in die Kirche geht, auch ein ordentliches Leben führt und Gott auch liebt. Und dann ist irgendwie die 2. Szene, ein Bettler und bei ihm geht gerade eine Katze vorbei. Und der Bettler holt aus und im letzten Moment sucht er noch ab, dass er die Katze nur leicht streift und sie nur so einen halben Meter weggeschossen wird. Und dann ist oben die Frage im Himmel, wer hat besser gehandelt? Und dann ist die Antwort, okay, ja, dieses Gemeindeglied, das war alles toll, in Ordnung. Er ist in einem guten Elternhaus aufgewachsen, aber der andere, der Bettler, der nur geschlagen worden ist, der das Wort Liebe nie gekannt hat, der hat eigentlich die bessere Tat gemacht, weil er hat all seine Liebe zusammenkratzen müssen, damit er die Katze nicht umbringt. Und wir haben alle ganz unterschiedliche Startmöglichkeiten im Leben. Der eine wächst, wie gesagt, in einer christlichen Familie auf und Liebe und Gottes Gegenwart. Und der andere hat einen ganz anderen Hintergrund, hat vielleicht gar keine Familie, hat nie eine Ermutigung bekommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass es nicht darum geht bei dem Bild, wo stehe ich jetzt, sondern ich glaube, worum es geht und worüber sich Jesus freut ist, ob wir uns ausstrecken für mehr. Und da würde ich gerne ermutigen heute im Gottesdienst, dass egal wo wir stehen, ob wir uns ausstrecken, dass wir uns ausstrecken ein Stück weiter. Im Epheser 4:10 und 13 steht so kurz zusammengefasst, dass wir zu mündigen Christen heranreifen sollen. Und durch die Liebe soll unser Glauben und Handeln sich immer mehr an Christus ausrichten. Das ist irgendwo mein Thema heute. Geistlich wachsen am Erzberg. Und geistlich wachsen, da gibt's Lobpreis, da gibt's Beten, da gibt's gute Botschaften anhören. Da gibt es so viele Dinge, Bibel lesen, das sind alle Dinge, die wir brauchen. Ich möchte heute ein paar Dinge mit euch besprechen, die mir am Herzen liegen. Für mich ist so geistliches Wachstum und eine riesen Herausforderung der Umgang mit Menschen. Und irgendwie ist es interessant, so wenn man sich das Neue Testament anschaut, es gibt irgendwie das eine Gebot, du sollst Gott ehren und lieben und ganzen Kraft und Verstand und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann gibt es noch 9 andere Gebote. Aber so vom Umfang her, wie viel Jesus über das erste Gebot schreibt, ich glaube, das sind 70, 80, 90%. Das ist ganz Wichtiges für ihn. Diese Beziehung untereinander und die Beziehung zu ihm. Für mich war dieser Eisenerz, dieses Bild auch noch ein zweites Bild habe ich gehabt. Man kann in die Steiermark fahren und nach Eisenerz schürfen oder in Beziehungen, man kann versuchen, das Gold aus dem anderen herauszuholen. Wir kennen das alle, wenn man jemanden gut behandelt, dann reagiert er gut und positiv. Und wenn man negativ einen behandelt, dann holt man das Schlechteste raus. Und das Gold aus einem anderen Menschen herauszuholen, da braucht man auch immer viel Offenbarung, Gemeinschaft mit Gott, etwas zu sehen, was der andere vielleicht noch nicht sieht. Und wenn der irgendwie frustriert ist und er sagt, boah, und das geht nicht, ihm zu sagen, aber ich sehe das in dir und das wird herauskommen und du wirst ein Segen sein für einen anderen. Und ich denke, wenn wir so mit den Augen Gottes sehen würden, wir würden ganz anders lieben. Es wird, wo vielleicht Wut auf einen Menschen ist, das wird sich einfach wenden zu Liebe. Wir würden nicht diese Fehler und diese Eigenheiten beim anderen sehen, sondern vielleicht diesen Mangel, das Bedürfnis, das er hat. Und ich habe gelesen, dass wir Menschen, wir haben 12.000 bis 60.000 Gedanken pro Tag. Und es sind 80% sind negativ. Und das Traurige ist, am nächsten Tag denken wir 85% vom Vortag. Also auch wieder 80% negativ. Und ich habe das bei mir so irgendwie gemerkt, ich wohne am Waldrand und wenn irgendwo ein Konflikt war in der Arbeit oder in Beziehungen, dann bin ich in den Wald gegangen, ich nenne das immer stille Zeit. Und dann ist mir oft passiert, dass ich so von links nach rechts diese Streitgespräche und er hat das gesagt und warum habe ich nicht das drauf gesagt und da hätte ich so von da unten, wenn ich das gesagt hätte, da hätte ich ihn wirklich getroffen, das war unfair. Und dann bin ich im Wald und es geht so von links nach rechts, eine Spirale, die mir runtergeht und dann komme ich müde und erschöpft aus dem Wald raus. Und dann ist so diese zweite Variante, die ich uns allen wünsche, ist, dass man in den Wald reingeht, dass man Gott das gibt und sich auch irgendwie, oft ist das ein Kampf. Ich denke, beten ist was ganz Wichtiges, aber manchmal müssen wir einfach proklamieren. Für mich ist es so, dass ich, wenn ich so in einer Spirale drinnen bin, ich tue mich schwer mit Bibelversen auswendig lernen, aber den habe ich irgendwo gelernt. Und zwar mit den Waffen, mit denen ich kämpfe, das sind die Waffen Gottes, die mächtig genug sind, jede Festung und jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, das sich stolz gegen Gott und die Wahrheit stellt. Und ich unterstelle jetzt meine Gedanken dir, Jesus Christus. Und dann ist es so, dass diese Gedanken weiter weg sind. Wir müssen uns einfach bewusst sein, wir sind Königskinder. Und wenn der Feind da hilft, in den Gedanken hin und her zu arbeiten, in die falsche Richtung, einfach hinzustellen und sagen, hey, ich bin der Königskind. Und mit den Waffen, was ich mit Jesus habe, ich fahre über dich drüber und du bist Apfelmus. Und dann, wenn mir das gelingt und ich komme aus dem Wald raus, dann bin ich erlöster, dann fühle ich mich erlöster. Und auf der anderen Seite, wenn ich voll Gedanken bin und negativ bin, dann bin ich ein Gefangener. Und da hat es mal eine Geschichte gegeben. Da war ein Mann in der U-Bahn mit zwei Kindern, so Volksschulalter. Und die waren ganz laut, die sind darauf geklettert, auf die Stange herumgeschrien. Und da war ein Mann, und alle anderen haben sich das auch gedacht, der ist aufgestanden und gesagt, Entschuldigung, Ihre Kinder, die sind wirklich störend. Und bitte machen Sie was. Und er schaut dann ganz traurig auf und sagt, ja, Sie haben recht, es tut mir leid. Wir kommen gerade aus dem Spital, Ihre Mutter ist gestorben. Und das ist das, wo sie sich so wendet. Wenn wir den Mangel, das Bedürfnis vom anderen sehen, wir würden ganz anders mit ihm umgehen. Und dafür brauchen wir Offenbarung, dafür brauchen wir Nähe Gottes, dass uns sagt, Jesus, schenk mir jetzt eine Liebe für diesen Menschen. Schenk mir, was er braucht, wo seine Not ist. Ich kann sagen, wenn ein Baby schreit und es ist gewickelt und es ist gefüttert worden, nur eigentlich, und man hat es vorher schon Stunden mal dumm getragen, das ist eigentlich ganz schön selbstsüchtig. Oder man kann sagen, es hat Bedürfnisse. Und bei Babys ist es ja relativ leicht, die sind süß, die reden nicht zurück. Aber oft ist es so, wenn wir so in Beziehungen im Leben sind, dann ist es ganz schwierig, so mit diesem Vorsatz, ich will das Gold aus meinem Ehepartner rausholen. Und wenn es richtig knistert und knastert, in dem Moment hat man nicht das Bild. Da braucht man ganz, ganz, Jesus, hilf mir jetzt auf die Zunge zu beißen, dass ich nicht irgendwas sage, was verletzend ist. Was oft passiert ist, dass wir sehen, was der andere falsch macht und dann gehen wir hin zu ihm und haben eine Lösung dafür. Jetzt muss man sich vorstellen, der hat einen ganz anderen Hintergrund wie ich. Der hat vielleicht 5 Baustellen und ich gehe jetzt hin und die von der Priorität her, die 5. Baustelle, die soll ich jetzt ändern. Ich glaube, das hat keinen Sinn. Es steht am Wort Gottes drinnen, dass der Heilige Geist uns von der Sünde überführt. Es steht drinnen, dass der Heilige Geist dem Johannes sagt, dass er mich der Sünde überführen soll. Weil wenn Jesus das mit mir macht, dann haben wir ganz andere Motivation, etwas zu ändern, als wenn ein anderer auf mich zugeht und sagt, das passt nicht. Hey, du kennst mein Leben nicht. Du weißt nicht, wo ich gerade durchgehe. In der Geschichte von vorher. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir einander ermutigen und nicht immer das sehen, dass das Schwarze aus einem rausholen, sondern das Gold hinausholen. Wertschätzend miteinander umgehen. Da gibt es einen Menschen in meinem Leben, der ist mir sehr nahe, aber wir kommen beide immer sehr an unser Limit. Und das war ungefähr vor einem Monat, da ruft er mich an und wollte mir helfen, aber er wollte mir die Lösung so drüber stülpen und er hat nicht das Ganze rundherum gekannt, worum es wirklich geht. Und er ist dann immer massiver geworden und dann ist irgendwo verletzend geworden. Und dann hat er gesagt, hey, stopp, mir geht's jetzt überhaupt nicht gut. Das, was du mir sagen willst, das kommt überhaupt nicht an und brechen wir dieses Gespräch ab. Und wir haben viele Gespräche gehabt, wo es einfach eskaliert ist, wo ich dann gleich zurückgegangen bin. Und dann haben wir noch eine E-Mail geschrieben, okay, ja, tut uns beiden leid, dass das irgendwo in die Hose gegangen ist, dieses Gespräch. Und 3 Wochen später haben wir uns dann getroffen. Und habe gesagt, hey, ich halte das nicht aus, wenn du respektlos und ohne Wertschätzung mit mir umgehst. Und dann hat er ein bisschen immer dumm, ja, aber die Lösung war, aber es geht jetzt um die Beziehung zwischen uns zwei. Und dann am nächsten Tag hat er mir SMS geschickt, ja, es tut ihm leid, er hat irgendwie auch erkannt, er mag nicht so aggressiv kommunizieren, das stört Beziehungen. Und das ist so die Herausforderungen in engen Beziehungen. Auch wenn du jetzt im Moment so verletzt bist, dass du einen Tiefschlag machst. Ihr werdet nicht mit den gleichen Waffen zurückschlagen. Einfach aus dem Grund, mir ist die Beziehung zu dir so wichtig, dass ich die Verbindung nicht verlieren will. Ob ich jetzt das Streitgespräch verliere oder nicht, das ist eine ganz andere Sache. Das ist viel unten weiter in der Priorität. Ich möchte einfach, dass dann kein Keil hineingeschlagen wird, dass wir uns vertrauen können, dass wir nicht so einen Abstand voneinander haben, obwohl wir uns ganz nah sein sollten, dass wir über Belanglosigkeiten reden. Und das ist nicht irgendwo Feigheit, sondern im Mosebuch steht drinnen, das ist irgendwo so kontrollierte Stärke, das ist Demut. Und ich strecke mich total aus, ich möchte mich selber kontrollieren können, im Sinne, dass ich nicht auszug, sondern mir auf die Zunge beiß und dann vielleicht in einem anderen Moment, wo einfach der Druck heraus ist, auf dem anderen zugehen und sagen, hey, das hat mich verletzt. Das ist passiert bei mir, das hast du bei mir ausgelöst. Und dann kann man so Konflikte lösen, ohne dass dann ein riesen Eklat entsteht und eine Katastrophe und man sich wieder so entfernt voneinander. Bei Kindern, Jugendlichen und vor allem bei Teenagern ist man sehr herausgefordert. Der Teenager kommt nach Hause, statt die Jacke aufzuhängen, lässt das fallen, sagt, Entschuldigung, kannst du bitte die Jacke aufhängen. Statt Essen wegzuräumen, also seinen Teller, lass er stehen, kannst du bitte den Teller wegzuräumen, bedanken fürs Essen sowieso nicht. Dann geht er in ein Zimmer rauf, dann macht er seine Hausübung, du schaust nachher, Katastrophe, das ist eine Katastrophe, mach die Hausübung neu. Und so sind 3, 4, 5, 6 Beispiele am Tag. Und was ist passiert? Man hat 7-mal korrigiert, aber kein einziges Mal ermutigt. Und das ist dann auch so eine Herausforderung, man sagt, okay, aber alle 6 Mal, es war heute nichts da. Und da braucht man wieder Jesus. Er sagt, Jesus, bitte zeig mir heute, ich bin so, was ich heute Schönes an meinem Teenager finden soll und was und wie ich ihm das sagen soll. Und wenn eine Beziehung nur aus Regeln besteht, wenn du das einhältst, dann ist Beziehung da, ist klar, dass sich dann auch diese Teenager zurückziehen. Und da gibt's auch so, habe ich mal gelesen, so das Verhältnis zwischen korrigieren und ermutigen soll 10:1 sein. Also nicht 10-mal korrigieren, sondern 10-mal ermutigen und 1-mal korrigieren. Und das baut auf. Und wenn der andere aufgebaut ist, dann schafft auch Dinge, die er vorher noch nicht geschafft hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer so in uns drinnen haben. Ich will aus dir das Gold rausholen. Ich will in dir sehen, was noch nicht sichtbar ist. Und ich will es auch dann tun, wenn ich mir überhaupt nicht danach fühle. Einfach, weil Jesus gesagt hat, wir sind sein Ebenbild. auch so Dinge aussprechen, so in die Identität etwas reinsprechen. Ein Kind zu sagen, du bist faul. Und es ist wirklich so, er macht 10-mal am Tag, er lässt alles liegen, man läuft hinten nach, null Kooperation, man glaubt irgendwie, man ist das Dienstmädchen und du sagst immer, du bist faul, du bist faul, du bist faul. 10-mal am Tag, 7-mal die Woche, 52 Wochen lang und am Ende des Jahres weiß er, meine Identität ist, ich bin faul. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wissen auch, welche Macht die Worte haben. Und zu sagen, du bist faul, kann man auch sagen, hey, ich hätte mir echt gewünscht, dass du das wegräumst, weil wenn ich das Ganze machen muss, mir ist das zu viel. Einfach nicht die Person, sondern einfach die Sache zu kritisieren. Und hat's einmal, habe ich auch eine Geschichte gehört, da war so, dass ein Schüler, der war anders wie die anderen Schüler, er hat sich schwerer getan beim Lernen, er war beim Sport nicht gut, er war auch in seinem Verhalten sehr auffällig. Und irgendwann haben die Eltern das gesehen und haben gesagt, ja, du wirst das schon schaffen. Und ihnen auch geholfen. Und dann sind, aber er hat sich nicht viel getan. Und dann sind einmal Freunde von ihnen zu ihnen gekommen und gesagt, es ist toll, dass ihr euren Sohn so ermutigt, aber irgendwie spüre ich, dass ihr selber nicht an ihn glaubt. Und das war dann für sie irgendwie so ein Aha-Erlebnis. Ja, das stimmt eigentlich. Wir wollen ihn helfen, wir wollen ihn unterstützen, aber dass er es wirklich drauf hat, dass er einmal ein beliebter Schüler wird, dass er ein guter Schüler wird, dass er ein mittelmäßiger Sportler wird. Eigentlich glauben wir das gar nicht. Und sie haben das dann irgendwo ans Kreuz auch gebracht und dann haben sie den Sohn auch so behandelt. Und im ersten Moment hat der Sohn das Gefühl gehabt, war er irritiert. Was ist los mit meinen Eltern? Die helfen mir nicht mehr. Aber irgendwann hat er gemerkt, hey, die glauben an mich. Und er hat sich gesteigert, seine Schulleistungen sind in die Höhe gegangen, er ist Schulsprecher geworden, Klassensprecher geworden und sein Leben ist ganz anders geworden. Das Gold im anderen sehen, auch wenn es der andere noch nicht sieht, mir dieses Beispiel so gut gefallen. Und es ist oft schwierig, etwas zu sehen, wo man Angst hat, wenn man das nicht unter Kontrolle hat. Wird mein Sohn das irgendwie schaffen? Ich will ihn unterstützen. Aber glaube ich wirklich daran, dass es schaffen wird? Da gibt es im Römer 12,10, den Bibelvers, in herzlicher Liebe sollt ihr miteinander verbunden sein. Und gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Dieses gegenseitige Achtung. Eine Möglichkeit, sich gegenseitig zu achten und ehren, das ist zuzuhören. Da gibt es auch diese 5 Liebessprachen und eine dieser Liebessprache ist auch dieses Zuhören, dieses aufmerksame Zuhören. Jemand erzählt mir etwas und ich gehe mit der Einstellung rein, jetzt ist nur er da. Zu 100% geht es jetzt nur um dich. Meine Gedanken, meine Lösungen, meine Ideen sind weit weg. Erzähl mir, was dir am Herzen ist. Fragen zu stellen. Was hast du da empfunden? Wie ist es dir da gegangen? Was hättest du gebraucht? Und oft sind wir so kopflastig. Bei mir ist es so, ich bin auch so ein lösungsorientierter Typ. Da höre ich irgendwas und denke, oh, das wäre die Lösung. Weggeben. Einfach sagen, na, es geht jetzt nicht um die Lösung. Es hat irgendwie so eine Studie gegeben, da gibt es so 2 Arten. Das eine ist Mentoring, das heißt, man sagt dem anderen, was richtig ist. Und das andere ist das Coachen. Da stellt man nur Fragen. Und dann am Schluss ist es so, dass der sagt, okay, das und das will ich. Und dann sagt man, okay, was wirst du jetzt tun? Puh, weiß ich nicht. Und dann ist auch festzustellen, wie motiviert ist der? Da gibt es eine Skala von 1 zu 10. Wenn ich am 2er bin, dann wird er... bin ich nicht motiviert, von 1 bis 10 etwas zu verändern, weil Veränderung bedeutet nur etwas Neues, was Schwieriges. Wenn ich 8, 9 motiviert bin, dann wird was passieren. Und deshalb ist es auch so schwierig, wenn einem anderen eine Lösung gibt und der Motivation von 2 und 3, es hilft nicht, wenn ich als Berater motiviert bin, aber der Betroffene nicht. Und oft ist es auch so, so durch Fragen stellen, ich merke das bei mir so, dadurch, dass ich so kopflastig bin und meine Frau stellt mir gute Fragen, dann komme ich ein bisschen zu meinen Gefühlen, da komme ich zu meinem Herzen. Und wenn ich beim Herzen bin, dann kann ich auch sagen, was ist eigentlich mein Herzenswunsch? Wenn ich im Kopf bin, dann bin ich im Kopf und dann ist das vielleicht ein Wunsch vom Kopf, aber ich will, dass mein Herz gesättigt ist. Ich will, dass dort, wo Jesus mich berührt, dass ich dort sagen kann, okay, ja, dort ist meine Not, dort brauche ich Hilfe, da habe ich ein Bedürfnis. Und das ist jetzt ein bisschen ein Appell an uns Männern, das Zuhören. Oft ist es so, dass, wie gesagt, beim Partner die Liebessprache einfach das Zuhören ist. Und dann kommt man vielleicht müde von der Arbeit nach Hause und ist mit dem Kopf schon irgendwie ganz anders. Und man hat wirklich nicht so die Geduld fürs Zuhören. Aber wenn man dem anderen, das seine Liebessprache ist und man ihn wertschätzt und mit ihm in Beziehung bleiben will, dann ist es so wichtig, dass man sagt, okay, das ist dem Partner so wichtig und deshalb bemühe ich mich ganz besonders oder Jesus hilft mir zuzuhören. Und vielleicht jetzt ein bisschen ein Appell auch an die Frauen. Wir Männer sind, wir haben nicht die Kapazität wie ihr oft beim Zuhören. Und wenn wir dann von der Arbeit nach Hause kommen und müde sind und man hat irgendwie eine Zuhörkapazität von 15 Minuten, dann ist es ihnen wichtig, auch darauf Rücksicht zu nehmen. Dass sie sagen, okay, ich habe 5 Themen und nicht mit dem Unwichtigsten anzufangen, dass dann, und nach einer Viertelstunde, wo es wirklich spannend wird, beim wichtigen Thema sind wir weg. Und vielleicht auch irgendwie uns zu ermutigen. Wir Männer sind irgendwie so Schneckenhaustypen, also ich bin's zumindest, ich möchte das nicht verallgemeinern. Wenn dann jemand sagt zum Beispiel, okay, jetzt hast schon wieder nicht zugehört, dann ziehe ich mich zurück. Aber wenn ihr das so sehen könnt, ich habe jetzt eine Kapazität von 5 Minuten zuhören und am nächsten Tag höre ich 8 Minuten zu, hey, ich habe mich um 50% gesteigert und sag das deinem Mann, hey, ich sehe da ein Riesenpotenzial in dir. Du schaffst das auf 10 Minuten auch. Für mich ist auch ein ganz wichtiger Punkt, also in meinem Leben, das sind so Dinge, wie ich es erlebt habe, um geistlich wachsen zu können, ist, innerlich heil zu werden. Um dann wirklich in die Identität des Königskindes hineinzukommen, zu wissen, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, egal was ich tue. Ich habe in meinem Elternhaus sehr viel Gutes, sehr viel Positives empfangen. Eine Sache war die, wir sind sehr leistungsorientiert erzogen worden. Im Sinne von, okay, es steht ein Projekt an, rechtzeitig aufstehen, rechtzeitig vorbereiten, arbeiten, dass man rechtzeitig fertig wird. Und wenn wir dann das irgendwo als Kind dann nicht so geschafft haben, dann habe ich dann oft gehört, das wäre es bei der Predigt bewusst geworden, dann glaubst du, das macht der Heilige Geist? Und dann, Chuck, 27 Jahre, ich wäre gläubig. Und 27 Jahre ist es mir so vorgelebt worden, aufstehen, arbeiten, tüchtig sein, fleißig sein und der Heilige Geist wird es nicht machen. Und jetzt kann man sagen, okay, aber ich bin eh gläubig geworden. Ja, ich bin gläubig geworden, aber das ist in einem drinnen. Die Dinge, die in der Kindheit passieren, es heißt irgendwie, dass man in den ersten 10 Jahren ist man irgendwo eine fertige Persönlichkeit. Man hat beobachtet, wie die Eltern Dinge machen, was die Eltern sagen. Und das ist einfach die Wahrheit. Ich kann mich erinnern, es war so, bei uns war es zu Hause, ich komme aus einer Arbeiterfamilie und am Samstag um 17 Uhr haben wir alle gebadet. Da ist der Strahler aufgedreht worden und wir sind alle Kinder nach der Reihe gebadet worden. Auch noch so 12, 13, 14 Jahre. Und dann war ich mit meinen Freunden unterwegs, es ist 5 Uhr, sag ich muss gehen und sie sagen, warum? Ich muss baden, nicht? Und die fangen mich zum Auslachen an und denken mir, hey, auf was seid ihr drauf? Badet ihr nicht? Ich habe geglaubt, sie sind falsch, aber ich habe das, bei uns war das normal. Und so ist es, wenn Dinge einfach in der Kindheit wir so erlebt haben, dann ist es die Wahrheit. Und natürlich kann Jesus mit einem Schnips das irgendwo anders machen und heilen. Ich habe so erfahren, dass man gewisse Dinge einfach Hilfe auch braucht. Für mich war es so, ich bin im Lobpreis gestanden und so die Botschaft, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Es ist nichts mehr dazuzugeben, das ist Gnade. Das war für mich am Anfang, ich habe mit dem nicht umgehen können. Ich muss ja was tun. Ich habe so gelernt. Und dann irgendwann, und da bin ich so dankbar für das Elisha-Haus, da habe ich so viel Segen und so viel Heilung erfahren dürfen. Dass dieser Dagmar und der Simon und Ute und Helmut, das sind ganz kostbare Menschen. Ich glaube, viele von uns haben schon Gutes von ihnen erfahren. Und da ist zum Beispiel diese Schule des geistlichen Wachstums, wo all diese Themen angesprochen werden. Festlegungen, bittere Wurzeln, Schwüre, Scham. Und da ist einfach so ein geschützter Rahmen, wo man einfach Dinge hört, man merkt, ups, da ist irgendwas komisch, da spüre ich was, da kämpfe ich damit. Und dann hat man eine Kleingruppe, so eine Gruppe, wo wirklich das in einem vertrauten Umfeld ist, wo man weiß, das bleibt in der Gruppe, kann man sich öffnen. Und so Dinge, die man sich nie getraut hat, irgendwo den Deckel aufzumachen, da reinzuschauen, das einmal anzuschauen. Und es ist auch so, dass man dann in Einzelseelsorge, ich habe auch viel Einzelseelsorge genommen und das hat mir einfach so gut getan. Wir gehen irgendwie zum Arzt und das ist gut und richtig, aber dieses Herz und diese Seele, das ist irgendwie so ein Bereich, wo man manchmal denkt, naja, da muss man sehr komisch sein, da muss man schon einen gröberen Schaden haben, dass ich da irgendwo hingehe. Ich glaube, dass wir Menschen nie ganz heil sein werden, erst wenn wir bei Jesus sind. Aber ich denke, wenn man merkt, ich habe das einen Punkt in meinem Leben, da komme ich nicht weiter. Wenn ich jeden Tag 5-mal gegen einen Türstock laufe, immer auf der gleichen Stelle, und ich denke mir, Herr, das muss doch irgendwie gehen, in der Mitte durchzugehen und du schaffst es nicht, dann muss man irgendwas machen. Und ich denke, dass wenn man merkt, ich stehe da irgendwann und da ist kein Durchbruch, ist es gut, so professionelle Leute zu holen, die das geschult sind, und sagen, hey, nimm mich bei der Hand und führ mich zu Jesus, damit mir er zeigt, was da los ist. Das wird dann ans Kreuz gebracht, das ist nicht irgendwie Psychotherapie, sondern einfach mit Jesus an der Hand begleite ich dich. Das so Festlegungen, wie es zum Beispiel bei mir waren, ich muss Werke tun, damit ich gerettet bin. Nein, muss ich nicht. Aber es hat ganz lange gedauert, bis das irgendwie vom Kopf ins Herz hineingesickert ist. Bis das wirklich am Kreuz war. Es ist das vollbrachte Werk. Und ich glaube, wenn man diese Identität des Königskind durch so einen Heilungsprozess dann wirklich erfahren hat, man steht ganz anders im Leben da. Ich kann Dinge aus Liebe tun oder Dinge für Liebe tun. Ich mache Dinge aus Liebe, weil ich weiß, Jesus liebt mich, ich bin so voll, ich bin gesättigt, ich bin so dankbar, ich möchte etwas weitergeben. Oder ich mache Dinge für Liebe. Ich mache etwas, damit die Leute aufschauen zu mir, mich ermutigen. Und das Resultat bei der einen Sache für Liebe ist, irgendwo ausgebrannt zu sein, weil man Dinge auch macht, die vielleicht gar nicht am Plan von Jesus waren. Und bei der Sache aus Liebe ist es so, dass Jesus in uns tut, in Jesus in uns arbeitet. Dann gibt's noch die vierte Form in meiner Liste halt, wie man geistlich wachsen kann. Und ich nenne das innerlich sterben müssen. Das ist so von menschlicher Sicherheit und Kontrolle nicht keine Sicherheit und keine Kontrolle mehr. Bei mir war das so, dass vor 5 Jahren meine Familie auseinandergebrochen ist und ich an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, Jesus, ich verstehe es nicht. Und das tut auch so weh, dass ich es nicht aushalte. Ich habe jeden Tag geheult und irgendwo um 14 Uhr oder um 13 Uhr in der Arbeit habe ich mir gedacht, boah, ich kann nicht arbeiten, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, das tut alles so weh. Und in dieser Zeit habe ich Jesus so nahe gespürt wie nie zuvor. Es ist so, wenn man so durch wirkliche Krisen durchgeht, ist es so, dass man wächst, ohne etwas machen zu müssen. Man kann bitter werden, aber das wollen wir nicht als Christen, weil wir vertrauen, dass Jesus was Gutes mit uns vorhat. Oder wir können uns nur einen anhalten. Und es sind da ganz, das eine Sache ist genommen worden, aber Gott hat dann ganz andere neue Dinge geschenkt. Da gibt es einen Dietwolf, den habe ich kennengelernt, der hat mich jeden Montag abgeholt vom Zug. Also ich arbeite in Wien, pendle hinein, in Leobersdorf, hat er mich vom Zug abgeholt und hat sich 1,5 Stunden lang angehört, was mir am Herzen ist, hat für mich gebetet. Ich bin in einen Hauskreis gekommen, ich war damals hauskreislos und war Babsi und Clemens und da sind so tiefe, schöne Freundschaften entstanden. Und ich habe irgendwo erfahren dürfen, alle, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Ich möchte nicht gesund reden, das war irgendwas was Schmerzhaftes, aber Gott gibt uns in anderen Bereichen. Gott beschenkt uns in anderen Bereichen. Und ich habe eins gemerkt, auch demütiger zu werden. Bei uns war das in der Familie immer, ich habe es vorher schon beschrieben, zusammenreißen, arbeiten, tun, machen und dann geht ja was weiter. Weil der Heilige Geist macht es ja nicht. Aber in dieser Zeit habe ich gemerkt, ich habe null Kraft, ich kann gar nichts. Und aus dieser Zeit heraus habe ich auch kennengelernt, wenn es anderen Menschen gerade so geht, dass man eigentlich nur irgendwo den Tag überleben kann und manchmal das Gefühl hat, na, ich schaffe nicht einmal den Tag, ich kann null geben, den zu spüren, den vielleicht auch zu fragen, auch trauen zu fragen. Früher habe ich dann bei solchen Menschen einen Bogen zugemacht. Jetzt ist es so, dass mich sogar hinzieht zu diesen Menschen, wenn ich merke irgendwie, dir tut was ganz stark weh. Und das macht so einen Unterschied, ob jetzt zum Beispiel ein Mann eine Frau tröstet, wenn jetzt sie ein Kind verloren hat, oder wenn eine Frau hingeht und das selber erlebt hat. Das ist eine ganz andere Ebene. Und Gott verwendet auch solche Dinge, auch wenn es ganz, ganz stark wehtut, dass wir zum Segen werden können. Und er segnet uns dafür in anderen Bereichen. Was ich in dieser Zeit auch erleben habe dürfen, auch mit diesem Bild vom Erzberg, manchmal liegt man nur am Rücken und dann fährt so Jesus kniet sich da nieder und fährt so unter den Rücken hinein, hebt einen auf und trägt ihn weiter, ohne dass man es merkt. Man wächst geistlich, ohne dass man was getan hat. Und das ist Gnade. Und ich möchte alle ermutigen, die vielleicht jetzt in einer schwierigen Zeit sind und denken, das ist eine Nummer zu groß für mich. Wie soll ich das schaffen? Irgendein geliebter Mensch ist gegangen oder man hat schwierige Beziehungen oder ist in der Arbeit ganz kompliziert. Man kommt nicht weiter. Ich möchte euch einfach ermutigen, dass Jesus da ist und dass Jesus dich durchträgt und dass er gute Lösung hat. Ich hätte mir vor 2 Jahren oder 3 Jahren hätte mir nicht vorstellen können, jemals wieder eine Familie zu haben. Jetzt habe ich eine liebe Frau. Ich habe einen Elias, der ist jetzt 18 Monate, ganz ein lieber Bub. Und Gott hat Gutes vor, auch wenn man in dem Moment kein Licht sieht. Aber es tut so gut, wenn dann Leute oder Freunde da sind, die das Gute sehen. Auch zusprechen, Gott hat dich nicht vergessen, es wird weitergehen. Dann, und das ist schon der letzte Punkt, was für mich irgendwo, was mir so eingefallen ist, geistlich zu wachsen, sich dehnen zu lassen. Da gibt es dieses Jabez-Gebet, das steht im 1. Chronik 4,10 und das lautet so: Der Herr segne mich, erweitere mein Gebiet und bewahre mich vor Krankheit und Schmerz. Und dieses erweitere mein Gebiet, das ist für mich dieses Dehnen. Das ist für mich, wenn ich da den Erzberg hernehme, auf der zweiten Stufe sehe ich nicht viel, aber wenn ich oben weiter bin, dann habe ich eine super Aussicht. Ich sehe viel mehr. Wenn ich näher bei Jesus bin und ich nicht aus dem Kopf oder aus dem Fleisch heraus Dinge beurteile oder mache, sage Jesus, wie siehst du denn jetzt? Dann habe ich mehr Offenbarung. Und jeden Tag in der Früh, das ist das einzige Fixbestandteil bei mir in der Zeit mit Gott, ist jeden von meiner Familie unter diesen Segen zu stellen. Der Herr segne mich und erweitere mein Gebiet. Und dann das mit der Gesundheit. Aber ich glaube, wir sind alle hier, um zu wachsen. Sonst wären wir zu Hause, würden wir uns ausschlafen oder wären wir im Wirtshaus oder sonst irgendwo. Und Jesus freut sich daran. Jesus freut sich, wenn wir uns ausstrecken. Meine Frau und ich, wir sind sehr unterschiedlich und wir dehnen uns sehr. Also wir ermutigen uns und sehen manche Dinge anders wie der andere und da wachsen wir einander und wir dehnen uns und manchmal ist es so, dass ich das Gefühl habe, jetzt reißt es mich. Und manchmal denkt sich meine Frau das Gleiche. Aber diese Unterschiedlichkeiten ist auch eine Riesenmöglichkeit zu wachsen. Und so eine Möglichkeit, darüber möchte ich euch was erzählen. Es war so, dass ungefähr vor über einem Jahr kommt meine Frau nach Hause und sagt, ja, da gibt's die WSSM, das ist eine Bibelschule und sie hat den Eindruck von Gott, dass sie dorthin gehen soll. Das ist einmal im Monat, so am Freitag von 5 bis 10 und am Samstag von 9 bis 9 am Abend. Und wir haben ein 6 Monate altes Baby gehabt. Und ich natürlich Kopf, wie soll das gehen? Weil ich kann den Kleinen ja nicht bei mir haben, weil du musst ihn stillen. Und sie sagt, nein, dann nehme ich mit. Und denke mir, 6 Monate, der schreit die Veranstaltung dort nieder. Die werden dort keine Freude haben. Und er wird auch keine Freude haben, dort 8, 9, 10, dort um die Zeit da am Abend unterwegs zu sein, wo Kinder eigentlich ins Bett gehören. Und dann haben wir gedacht, naja, ist eine geistliche Sache, mach es. Und man denkt, so 1,5 Tage im Monat frei haben, Therme, also mir sind viele Sachen eingefallen. Und dann plötzlich ein Riesenschreck, weil in unserer Gemeinde haben schon mehrere diese Bibelschule gemacht. Und einer davon ist der Mo, das ist ein ganz guter Freund von mir. Und ich habe gesehen, wie der in diesen 2 Jahren gewachsen ist. Und man dachte, wenn meine Frau dorthin geht, 3 Monate lang, die hat mich geistlich überrundet. Die steht oben am Erzberg, von oben winkt mir runter und sagt, ich sehe, was du nicht siehst. Und dann ist ein wirklicher Stress gekommen. Ich dachte, okay, ich sollte eigentlich auch mitgehen. Ich bin berufstätig, wir sind frisch verheiratet, wir haben ein kleines Baby. Ich dachte, boah, wie soll das gehen? Und dann habe ich auch Gott wieder gefragt. Und dann ist auch so ein Herzenswunsch in mir hochgekommen. Für mich war es immer so, wie ich gläubig geworden bin, bin ich schon im Berufsleben gestanden und habe nicht so die Möglichkeit gehabt, eine Bibelschule zu machen. Und irgendwie habe ich mich so mit den jungen Leuten gefreut, immer wenn sie eine Bibelschule gemacht haben. Und ich denke, boah, und jetzt darf ich auch eine Bibelschule machen. Und dann war es so, wir sind das erste Mal dorthin gekommen und die Räumlichkeiten sind so, dass die riesengroß sind und es ist ein Kindergottesdienstraum, Spielzeug ohne Ende. Dann ist auf der Seite, wo wir sitzen, das ist so eine Nische, da kann der Elias spielen. Daneben ist uns ein Raum zur Verfügung gestellt worden fürs Wickeln und fürs Füttern, riesengroß daneben. Also Gott hat alles vorbereitet, damit es funktioniert. Wir waren jetzt letzten Samstag, ist der Elias um 10 nach 10 am Abend herumgelaufen. Und am nächsten Tag war er nicht komplett überdreht. Manchmal kriegen wir 70% mit, manchmal 80%. Aber es ist so ein Segen, was wir beide empfangen dürfen. Und ich hätte den Segen nicht empfangen, wenn meine Frau nicht gedrängt hätte. Und auch wenn wir oft das ist für mich so eine Sache, wie sehe ich mein Gegenüber? Wie dankbar bin ich? Natürlich kann man sehen, das und das und das ist schwierig. Aber wenn ich diese Bibelschule nicht machen hätte können, boah, das wäre wirklich eine Sache gewesen, die zurückwirkend. Man denkt, ich habe so viele liebe Menschen kennengelernt. Ich habe so in der Gegenwart Gottes wachsen dürfen. Ich habe so viel erfahren dürfen. Und das einfach zu sehen und dann vielleicht muss ich es öfters meiner Frau sagen, boah, Schatz, ich bin so dankbar, dass du so unterschiedlich bist, weil sonst wäre ich nicht mit in der Bibelschule. Und ich möchte euch da auch ermutigen, wenn so eine Sache, die im ersten Moment menschlich wirklich, boah, ganz schwierig ausschaut. Aber wenn Gott so ruft und sagt, hey, ich glaube, das ist dran für dich, auch mutig zu sein und sagen, okay, wenn Gott das vorsieht für mich, für mein Leben, dann wird das ein guter Plan sein. Und ich will es versuchen. Für mich ist das der einzige Bereich, wo man als Christ egoistisch sein soll. Ich will den besten Plan für mein Leben. Auch wenn es im ersten Moment ein bisschen schwierig ausschaut. Aber Gott hat das Beste vorbereitet. Ich bin nicht mit Plan B zufrieden. Wenn wir die Möglichkeit haben, wir können in einem 2-Stern-Hotel irgendwo untergebracht werden und jemand sagt, hey, wir machen ein Upgrade auf 4 Sterne, gratis, alles dabei. Ich glaube, jeder wird sich das Gute nehmen. Und Jesus ist der Einzige, der uns kennt, der den perfekten Plan für uns kennt. Und danach sollen wir uns ausstrecken. Und er hat ganz viel Segen vorbereitet. Für dich, für mich, weil uns einfach so unendlich liebt. Herr Jesus, ich möchte einfach danken, dass wir dir so wichtig sind, dass du gute Pläne hast, Jesus. Dass wir wachsen dürfen, dass wir näher zu dir hinkommen dürfen, Jesus. Dass wir mehr von deiner Liebe erfahren dürfen, mehr von deiner Gegenwart. Dass doch du bist, der uns überführt, aber mit ganz viel Liebe überführt, Herr Jesus. Mit ganz viel Sanftheit, Jesus. Dass du uns leitest, dass du bist der Einzige, der weiß, was uns zumuten kann. Und Jesus möchte einfach bitten, dass wir uns ausstrecken nach mehr von dir, näher dir entgegenzukommen oder dich, dass wir uns von dir hinauftragen lassen dürfen. Danke, Jesus, dass du unser liebender Vater bist. Amen.